Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche eine halbe Stunde lang der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek. Ich bin Philipp Abresch, schön, dass ihr dabei seid. Ist schon ein bisschen eigenartig, finde ich, wenn ihr die Zeitungen aufblättert, die Tagesschau guckt oder im Netz mal sucht nach China und Taiwan, kriegt man ziemlich schnell einen Eindruck davon, wie heiß gelaufen dieser Konflikt inzwischen ist. China betrachtet die demokratisch regierte Insel ja als Teil seines eigenen Staates und deswegen hält das kommunistische China regelmäßig Manöver ab, übt zum Beispiel, wie Taiwan mit Schiffen umzingelt werden kann. China schickt Kampfjets in die Luft, manchmal Hunderte gleichzeitig, um Taiwan zu testen oder einzuschüchtern. Und auch im südchinesischen Meer setzt China seine Interessen mit voller Härte durch. Ausgerechnet dieser China tritt anderswo in der Welt neuerdings als Friedensstifter auf. Im Nahen Osten zum Beispiel, zwischen Iran und Saudi-Arabien und inzwischen sogar in der Ukraine. Ausgerechnet China, der engste Verbündete von Russlands Präsident Putin. Frieden made in China. Welches Kalkül steckt dahinter? Oder liegt vielleicht doch eine Chance darin, China stärker einzubeziehen bei der Lösung internationaler Krisen und Kriege? Sprechen wir heute drüber im Weltspiegel-Podcast mit Jörg Endres, ARD-Korrespondent in unserem Studio in Peking. Und später dazu kommt Wassily Golot, unser Korrespondent in Kiew. Freue mich drauf. Fangen wir mal an bei dir, Jörg, in Peking. Grüß dich.
Hallo Philipp, grüß dich.
In den letzten Jahren ist China international vor allem aufgefallen, weil es seine Interessen ziemlich kompromisslos verfolgt. Es hat seine Stützpunkte im südchinesischen Meer massiv ausgebaut, beansprucht weite Teile der Region für sich. Jetzt hört man plötzlich ganz andere Töne aus Peking. China engagiert sich als Vermittler, als Peacemaker, als Friedensstifter. Aber es gibt Konflikte, da tritt China ganz anders auf, nämlich sehr konfrontativ, richtig?
Ja, das sind Konflikte, an denen China selbst beteiligt ist. Also zum Beispiel die Streitigkeiten im südchinesischen Meer. Da geht es um Gebietsstreitigkeiten mit den Philippinen. Da werden also immer wieder Boote der Küstenwache losgeschickt, um Fischerboote abzudrängen oder mit Wasserkanonen zu beschießen. Oder auch zum Beispiel im Fall von Taiwan. Also Taiwan ist ja eine de facto selbstständige Insel und Peking beansprucht die aber für sich und regelmäßig gibt es da Militärmanöver. Es wird geübt, wie man die Insel abriegeln könnte, sodass die USA Taiwan nicht zu Hilfe kommen könnten. Es gibt Übungen mit Raketen. Raketen werden über die Insel hinweggeschossen und da werden schon ganz klar deutlich die militärischen Muskeln geflext.
Gucken wir doch mal auf die Konflikte, in denen sich China im Moment engagiert als Vermittler. Welche sind das?
Ja, vor allem einmal im Nahen Osten, da hat sich China engagiert und ein Abkommen zwischen Iran und Saudi-Arabien zustande gebracht. Zum anderen haben sich Palästinensergruppen in Peking getroffen und sich geeinigt, eine gemeinsame Regierung zu bilden, also zumindest die Absicht erklärt. Und dann natürlich noch der Krieg in der Ukraine, der allerdings von China weiterhin als Ukraine-Konflikt bezeichnet wird.
Jetzt plötzlich Soft Power, überrascht dich das eigentlich oder ist diese Soft Power, du hast das ja gerade schon anklingen lassen, ist diese Soft Power vielleicht gar nicht so soft?
Ja, natürlich muss man da schauen, was steht da genau hinter diesen Friedensvermittlungsinitiativen? Geht es da jetzt hauptsächlich um Bilder, die produziert werden sollen oder geht es jetzt da tatsächlich um Pläne, Punkte, die dann am Ende auch zu einem Ergebnis führen? Zuletzt waren ja zum Beispiel die Palästinensergruppen in Peking und haben da eine Einigung unterzeichnet. Und da ist natürlich auch die Frage, wie viel ist das wert und kann das wirklich dann zu einem, sage ich mal, zu einer Einheitsregierung der Palästinenser führen. Aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf.
Ja, China hat dazu beigetragen, dass sich Saudi-Arabien und Iran annähern, beide Staaten. Kennt ihr vielleicht aus der Tagesschau, pflegen eine jahrzehntealte Feindschaft. Schon bemerkenswert, dass China das gelungen ist, dass diese beiden Staaten wieder miteinander im Gespräch sind. Was machen die Chinesen, was würdest du sagen, was machen die Chinesen anders als beispielsweise die USA?
Also ich glaube, man kann sagen, dass China da an eine Lücke gestoßen ist. Die USA sind ja traditionellerweise sehr im Nahen Osten engagiert und haben aber mittlerweile gar keine offiziellen Gesprächskanäle mehr zum Iran. Der Iran betreibt ja ein Atomprogramm, das vom Westen stark kritisiert wird, weil vermutet wird, dass Iran an einer Atomwaffe baut. Und deshalb hat der Westen auch viele Sanktionen erlassen, die USA auch offizielle Gesprächskanäle gekappt. Das heißt, die USA wären überhaupt kein Vermittler gewesen in diesem Konflikt und da ist eben China reingestoßen.
China ist in eine Lücke vorgestoßen. Auf was genau haben sich beide Staaten mit chinesischer Hilfe denn eigentlich geeinigt?
Ja, also zwischen Iran und Saudi-Arabien hat eigentlich lange Eiszeit geherrscht und jetzt immerhin haben sie sich darauf geeinigt, diplomatische Beziehungen aufzunehmen zueinander. Es wird also wieder gesprochen auf politischer Ebene. Es gibt Visaerleichterungen für Gläubige aus dem Iran, die Mekka besuchen wollen, also die heiligste Stätte der Muslime in Saudi-Arabien. Und Direktflüge sind wieder eingeführt worden. Das heißt, oder man hat sich zumindest darauf geeinigt. Das klingt jetzt nach nicht so viel, aber da ja es sich um zwei Mächte handelt, die um Macht und Einfluss im Persischen Golf immer wieder gerungen haben, ist das durchaus bemerkenswert.
Saudi-Arabien und der Iran nähern sich an mit chinesischer Hilfe und Peking mischt sich sogar ein in den aktuellen Krieg im Nahen Osten. Auch zwischen Hamas und Fatah soll China vermittelt haben. Das sind ja die beiden Palästinenserorganisationen, die total verfeindet sind. In dieser Region, die seit Jahrzehnten umkämpft ist, ist plötzlich ein ganz neuer Player unterwegs aus dem fernen Osten, China. Und die scheinen erfolgreich zu sein, ne? Ich frage mich, warum hat China überhaupt in dieser Region Interessen?
Auch hier hat sich China angeboten als Vermittler, weil eben die USA im Gaza-Krieg vor allem an der Seite Israels wahrgenommen werden. Und da haben sich die Palästinenser dann wiederum an China gewandt. Und China ist natürlich sehr erfreut, in so ein Vakuum vorzustoßen und dann sich als Rolle des Friedensvermittlers zu präsentieren. Und das hat insofern geklappt, als immerhin 14 Palästinensergruppen waren es dann, natürlich auch Fatah und Hamas, aber allerdings auch kleinere Gruppen, an einen Tisch gekommen sind und dann immerhin eine Erklärung für eine Einheitsregierung unterzeichnet haben alle. Das ist in der Vergangenheit auch schon passiert. Also das ist vielleicht gar nicht das Neue, aber das Neue ist, dass das tatsächlich in China passiert ist und China sich sozusagen als neue Schutzmacht Region zumindest zu präsentieren versucht. Und ein Teilnehmer der Palästinenser-Delegation, Mustafa Barghouti, ein Anführer einer kleineren Palästinensergruppe, hat das auch vor chinesischen Medien noch mal ganz klar deutlich gemacht.
China has a very important role to play. Today is a new starting point and we are very happy that it happened here in Beijing. Let me say that this is a message to the Chinese people, to President Xi Jinping. We appreciate very much your support. And we thank you so much for helping us facilitate this agreement of unity.
Ja, sie sagt, dass China eine wichtige Rolle gespielt hätte in diesem Einigungsprozess und es sei ein neuer Anfang gemacht worden und er sei sehr froh, dass das gerade in Peking stattgefunden habe, denn er wolle auch eine Botschaft an China und Präsident Xi Jinping richten. Die Palästinenser seien sehr dankbar für die Unterstützung und sie seien auch sehr dankbar für die Hilfe, dass diese Einigung ermöglicht werden konnte. Also man sieht ganz deutlich, die Palästinenser wollen ein Zeichen setzen, vielleicht auch an die USA. Hört mal her, wenn ihr uns nicht unterstützt, dann gehen wir eben woanders hin. Und China ist natürlich mehr als dankbar und sehr bereit dafür, auf der geopolitischen Bühne sich als Gegengewicht der USA zu präsentieren.
Wem gegenüber will sich China eigentlich als globales Gegengewicht zu den USA präsentieren?
Also Adressat solcher Bilder wie die Einigung der Palästinenser hier in dem chinesischen Regierungspalast und auch anderer Initiativen dürften vor allem die Länder des globalen Südens sein. Allen voran viele Länder in Afrika, die schauen im Moment ganz genau auf den Krieg auch im Gazastreifen, zum Beispiel Südafrika. Südafrika hat ja auch gegen Israel eine Klage vor dem Internationalen Strafgerichtshof eingereicht. und steht also stark an der Seite der Palästinenser. Und da dürfte man das natürlich sehr wohlwollend und sehr erfreut aufnehmen, dass also die Palästinenser nach China gehen, um sich dort zu einigen. Und China hat wiederum was davon, weil es seine Beziehung nach Afrika stärken kann, weil es sich präsentieren kann als Vermittler. Das bedeutet ja auch so eine Art Softpower. China hat Interessen in Afrika. Viele Länder auf dem afrikanischen Kontinent sind Teil der neuen Seidenstraße, also das Projekt, bei dem es darum geht, Infrastrukturinvestitionen in die Länder zu machen, um dann wiederum auch besser Rohstoffe zu erschließen. Und es war auch ganz bezeichnend, es gibt hier einen chinesischen Fernsehsender, der auf Englisch in alle Welt sendet und gerade in Afrika viel geschaut wird, CGTN. Und da lief also diese Einigung den ganzen Tag hoch und runter und es wurde immer wieder betont, was für eine wichtige Rolle China für den Weltfrieden doch spielen würde.
Jörg, die neue Seidenstraße ist ein großes Projekt, ein Infrastrukturprojekt der Chinesen. Erklär uns noch mal kurz, worum es da geht.
Ja, letztlich die neuen Seidenstraße. Die Chinesen nennen das gar nicht so, die nennen das Belt and Road Initiative, direkt übersetzt. Da geht es darum, mit vielen Ländern Handelsbeziehungen aufzubauen, gleichzeitig aber Infrastrukturprojekte zu schaffen. Zum Teil werden dafür auch Kredite vergeben. Also China baut da Häfen, zum Beispiel in Afrika, am Horn von Afrika oder auch in Pakistan. Und versucht, diese Länder miteinander zu verbinden. Da geht es dann meist auch darum, Rohstoffe zu erschließen, gerade in Afrika. Da werden dann neue Straßen und Bahnlinien gebaut. Und im Gegenzug zum Teil lässt sich das China dann wieder mit Rohstoffen bezahlen. Mhm. Ein Nebeneffekt aus Sicht der Chinesen ist natürlich auch noch, dass Länder, die dann in einer gewissen Abhängigkeit sind durch diese neuen Seidenstraße, dann möglicherweise auch eher gewillt sind, in der UN-Generalversammlung für etwas zu stimmen, das auch zum Vorteil von China ist.
Frieden vermitteln im Nahen Osten, das ist seit dieser Woche ungleich schwerer geworden, denn seit dieser Woche droht der Krieg dramatisch zu eskalieren mit dem doppelten Anschlag auf einen hohen Hisbollah-Führer in Beirut und auch dem Attentat auf den Führer der Hamas mitten in Teheran. Hat sich Peking eigentlich schon dazu geäußert?
Ja, da gab es Äußerungen von Lin Jian, den Außenamtssprecher, und er hat sich auf die Frage eines Journalisten in der täglichen Pressekonferenz geäußert, und zwar folgendermaßen. Ja, er sagt, China verfolge den Vorfall und verurteile die, wie er sagt, Ermordung. Und China sei sehr besorgt, dass es zu mehr Instabilität in der Region kommen könnte. Und China sei der Meinung, dass regionale Konflikte immer durch Verhandlung und Dialog gelöst werden sollten. Das klingt natürlich so, das letzteren Satz würde natürlich jeder unterschreiben. Interessant ist aber auch dabei, dass anders als jetzt westliche Staaten, China nicht etwa an Iran appelliert hat, von möglichen Vergeltungsschlägen abzusehen. Also das ist schon mal was ganz anderes. Und klar, jegliche Friedensinitiativen sind jetzt natürlich sehr schwierig weiter umzusetzen.
China als Vermittler zwischen Iran und Saudi-Arabien im Nahen Osten und neuerdings auch im Ukraine-Konflikt. China hat sogar einen Friedensplan vorgelegt, um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Dabei ist China eher ein Freund des Kreml. Warum sucht China den Kontakt inzwischen auch zur Ukraine, Jörg?
Also China ist einerseits ein Freund des Kreml und steht natürlich besonders seit dem Ukraine-Konflikt sehr nahe an Moskau. Es gibt dann aber doch so ein, zwei Dinge, wo man sagen muss, ja, da könnten die Chinesen auch sozusagen noch freundlicher in Richtung Moskau sein oder den Russen noch mehr Unterstützung leisten. Zum Beispiel, klar, China kauft weiterhin russisches Öl und russisches Gas und hilft damit natürlich auch den Krieg zu finanzieren in der Ukraine. Aber gleichzeitig könnte China natürlich auch fertige Waffensysteme an Moskau liefern. Mhm. Also das einmal schon mal ganz interessant. Zum anderen, aber klar, steht China näher an der russischen Seite, hat aber gleichzeitig auch eher Interesse möglicherweise an einer Art Frieden, zumindest an einem Frieden, wie es sich vielleicht Moskau vorstellt.
Fragen wir mal nach bei unserem ARD-Korrespondenten in Kiew, Wassily Golod. Hi, Wassily.
Hallo, Philipp.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat gerade gesagt, er will nicht, dass China Vermittler wird im Ukraine-Konflikt. Aber wenn China will, kann es Russland dazu zwingen, diesen Krieg zu beenden. Ist das der Grund, warum der ukrainische Außenminister Kuleba nach China gereist ist?
eindeutig ja, die Ukraine sucht nach Wegen, diesen Krieg zu einem gerechten Frieden zu führen. Das erwartet die ukrainische Gesellschaft von ihren Politikerinnen und Politikern. Und China ist nun mal ein Staat, der sehr eng mit Russland zusammenarbeitet, der dadurch auch für sich sehr stark davon profitiert. Und Russland eben ist abhängig von chinesischen Lieferungen, unter anderem durch die Lieferung von Dual-Use-Gütern, die Russland dann am Ende dafür nutzt, um auch diesen Krieg zu führen. Das heißt, wenn China wollte, könnte es natürlich den Einfluss geltend machen und Russland unter Druck setzen. Und die Ukraine probiert eben diplomatisch auf China einzuwirken, die eigene Perspektive zu erklären. Und genau das hat Dmytro Kuleba, der ukrainische Außenminister, in China versucht.
Dual-Use-Güter sprechen wir gleich nochmal drüber. Also zivile Produkte, die auch militärisch eingesetzt werden könnten. Es gibt Bilder von diesem Treffen in China. Die Außenminister der Ukraine und China schütteln sich die Hände. Wie ist diese Nachricht eigentlich in der Ukraine angekommen, dass der ukrainische Außenminister in Guangzhou in Peking war, bei Russlands engstem Verbündeten?
Das ist grundsätzlich in der Ukraine gut angekommen, denn jede Initiative, die die ukrainische Regierung ergreift, um diesem gerechten Frieden, den die Menschen sich wünschen, näher zu kommen, die wird von den Menschen geschätzt. Es gab natürlich auch kritische Stimmen, die gesagt haben, das ist doch völlig sinnlos. Man erkennt an Chinas Rhetorik ganz klar, dass es auf der Seite Russlands steht, denn China spricht ja von einer Ukraine-Krise und nicht von einem Angriffskrieg gegen die Ukraine und eben auch von der engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Daran sieht man, dass China und Russland eng miteinander verbunden sind. Aber die große Mehrheit der Menschen sagt, die Ukraine dürfe nichts unversucht lassen, um Wege zu finden, um Wege zu suchen. Und aus Sicht der ukrainischen Regierung ist es ganz einfach. Die sagt, wir sitzen am Tisch mit aus russischer Sicht Russlands großem Bruder und sprechen auf Augenhöhe mit China und erklären China unsere Perspektive, die ukrainische Perspektive. Das Gespräch hat ja mehr als 3 Stunden gedauert. Das wird in der Ukraine als Erfolg gesehen. Es gab eine Gegeneinladung. Es gab auch Gespräche darüber, ob es nicht vielleicht ein Gespräch zwischen Xi und Zelensky geben könnte, ein persönliches Treffen. Also, dass die Ukraine diese Wege sucht, das wird hier im Land sehr positiv gesehen.
Nichts unversucht lassen, um einen gerechten Frieden zu schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass es viele auch überrascht hat, dass plötzlich ein Staat im fernen Asien, also China, ein Wort mitreden will oder mitreden soll zu einem Krieg hier in Europa.
In der Ukraine hat das niemanden groß überrascht, denn die Rolle Chinas, die wirtschaftliche Stärke Chinas, die wird natürlich gesehen. Es gibt ja auch durchaus Handelsbeziehungen zwischen der Ukraine und China. Und es ist aber auf politischer Ebene insofern bemerkenswert, weil seit 2012 war kein ukrainischer Außenminister mehr in China. Wer aber genauer beobachtet hat, was politisch passiert, hat dieses Treffen vielleicht sogar kommen sehen. Denn vor etwa einem Monat war der ukrainische Vize-Außenminister Sibiha zu Gesprächen bereits in China, hat also dieses Außenministertreffen vorbereitet. Und die Ukraine versucht ja auch auf anderen Wegen, China zu überzeugen, an dem eigenen Friedensgipfel teilzunehmen, an diesem Prozess teilzunehmen, der eben aus ukrainischer Sicht diesen gerechten Frieden näher bringen soll.
Selenskyj hat gesagt, China gerne einbinden, aber nicht als Vermittler. Was befürchtet denn die ukrainische Regierung, wenn China sich als Vermittler engagieren würde, als Vermittler auftreten will?
China ist insofern nicht für eine Vermittlerrolle qualifiziert, weil China ein Verbündeter Russlands ist, weil China immer wieder sich sozusagen eher pro-russisch äußert und diesen Krieg nicht verurteilt. Aber, und das ist sozusagen die Perspektive von Selenskyj, China kann als Teil der Weltgemeinschaft, wie andere Staaten auch, eine gewisse Rolle übernehmen und in einem gewissen Bereich dazu beitragen, dass es eine Annäherung gibt. Und das ist allen voran, so sieht es Selenskyj, eben der wirtschaftliche Bereich, denn Russland ist nun mal sehr abhängig von der chinesischen Unterstützung. Und wenn China sich entschließen sollte und wirklich es ernst meinen sollte mit einem Friedensprozess, dann könnte China diesen Einfluss geltend machen.
Alle Staaten haben ihre eigenen, ganz eigenen Interessen. Auch Peking könnte einen Preis für sein Engagement verlangen, oder? Wird auch darüber diskutiert in der Ukraine?
Für China ist es wichtig, als große Weltmacht angesehen zu werden, auch als Friedensmacht. Das ist das, was wir gehört haben aus den Gesprächen. China hat immer wieder betont, dass natürlich jeder Staat die eigenen Interessen vertritt und dass China aber auch eine Rolle spielen will bei möglichen Friedensbemühungen. Da ist aber eben aus ukrainischer Sicht die Frage, was will China und worauf zielt China ab? China hat wohl in den Gesprächen betont, dass es die territoriale Integrität der Ukraine anerkennt, das heißt die Grenzen von 1991, die international anerkannten Staatsgrenzen. Die Frage ist aber, was macht China daraus? Denn das einfach nur in Worten anzuerkennen, hilft der Ukraine nicht dabei, ihr Staatsgebiet zu befreien.
Ich stelle mir gerade vor, es wird vielleicht chinesische Gelder für den Wiederaufbau in der Ukraine geben. Ist das denkbar?
Das ist aus ukrainischer Sicht natürlich denkbar. Es sind wenig Details nach außen gedrungen darüber, was jetzt konkret vereinbart wurde. Und das liegt einfach daran, dass nach unseren Informationen noch recht wenig vereinbart wurde. Aus ukrainischer Sicht ging es erstmal darum, einen hochrangigen Gesprächskanal zu China herzustellen. Jetzt wird es darum gehen, diesen Gesprächskanal zu erhalten, um China die eigene Perspektive auf höchster Ebene vermitteln zu können, damit eben nicht nur Russland auf China einwirkt mit den eigenen Narrativen und den eigenen Positionen, sondern damit die Ukraine ihre Sichtweise dieses Angriffskriegs schildern kann und die Folgen. Und selbstverständlich würde sich in der Ukraine niemand dagegen verwehren, wenn ein großer Staat wie China bereit wäre, den Wiederaufbau zu unterstützen. Und für China könnte das natürlich auch wirtschaftlich von Vorteil sein.
Und es könnte einen Fuß in die Tür bekommen.
Absolut. Das, was China ja nicht nur vielleicht eines Tages in der Ukraine versucht, sondern was China in verschiedenen Teilen Europas, in Deutschland, ja auch seit vielen Jahren praktiziert.
Die Außenminister haben sich getroffen, der Ukraine und Chinas in China. Jetzt gab es eine Einladung zu einem Besuch nach Kiew. Ist das denkbar irgendwann? Xi trifft Zelensky in Kiew, in einem Land, das im Krieg ist mit Russland?
Es wäre nicht der erste hochrangige Besuch, der in Kiew im Krieg stattfindet. Joe Biden war ja überraschend auch in der Ukraine als US-Präsident natürlich enger Verbündeter des Landes. Es ist jetzt im Gespräch, dass Narendra Modi nach Kiew kommt, auch mitten im Krieg. Auch das wird in der Ukraine begrüßt. Und selbstverständlich ist es das Ziel von Präsident Zelensky, auf dieser Ebene mit China zu sprechen, mit Xi Jinping zu sprechen, um die eigenen Grundsätze klarzumachen, um die politische Position der Ukraine klarzumachen, um die gesellschaftliche Sichtweise klarzumachen, aber vielleicht auch, um über wirtschaftliche Formen der Zusammenarbeit zu sprechen.
Gerade macht die Meldung die Runde, die mich hat aufhorchen lassen. Die kommt aus der Ukraine, dass an der Front erstmals nordkoreanische Schützenpanzer gesichtet wurden. Also Russland holt sich Hilfe für seinen Krieg in Europa aus Asien. Auch Munition ist ja schon seit längerem im Einsatz. Auch Munition aus Nordkorea schlägt inzwischen auf europäischem Boden ein. Nordkorea ist auch ein enger Verbündeter Chinas. Beteiligt sich China, kann man das so sagen, auf Umwegen vielleicht doch an der Aufrüstung und am Krieg Russlands gegen die Ukraine?
China würde das klar verneinen. China hat das in Gesprächen mit den ukrainischen Vertretern auch klar verneint. Aber natürlich ist es ersichtlich. Erstens, es gibt eine direkte Zusammenarbeit mit Nordkorea. Es wurde ja auch viel Munition aus Nordkorea an Russland geliefert. Diese Munition wird im Krieg eingesetzt. Die Dual-Use-Güter, die wir angesprochen haben, das heißt eben technische Geräte, die dann für die Kriegsführung auch eingesetzt werden können oder Teile, die dann verbaut werden können, technisch in Raketen beispielsweise. All das passiert und all das unterbindet China nicht ausreichend. Wir wissen, dass Kuleba das im Gespräch auch thematisiert hat, dass ihm gesagt wurde, nein, wir versuchen da schon Dinge zu unterbinden, aber es ist aus ukrainischer Sicht eben nicht ausreichend. Und dass Russland überhaupt angewiesen ist auf diese Unterstützung, zeigt, was das für ein Krieg ist. Es ist ein brutaler Abnutzungskrieg. Russland hat ja selbst sehr, sehr viele Panzer, die es herstellt in der Stadt Nizhny Tagil. Das ist eine Stadt, in der ich sehr oft in meinem Leben war, weil meine Großeltern da gelebt haben. Da gibt es Urlaubsverbot für die Menschen, die in dieser Panzerfabrik arbeiten, Uralwagonzavod, weil sie einfach weiter produzieren müssen am Fließband, weil Russland sehr, sehr viel Militärtechnik an der Front auch verliert, weil es ein eben solcher Abnutzungskrieg ist. Das heißt, es ist aus westlicher Sicht relativ offensichtlich, wie die Lage ist. Und aus ukrainischer Sicht kommen deswegen ja immer wieder auch die Forderungen an die festen Partner, die behaupten, an der Seite der Ukraine zu sein, mehr Waffen zu liefern, mehr Unterstützung zu leisten, um gegenzuhalten. Denn Russland kann sich auf Partner wie Nordkorea und Iran verlassen und in weiten Teilen eben auch auf China.
Wassily Gollot, unser ARD-Korrespondent in der Ukraine. Vielen Dank für deine Einschätzung.
Danke von mir und Grüße aus Kiew.
Frage an Jörg in Peking. Der ukrainische Präsident Zelensky hat heute noch mal gesagt, China, wenn es wollte, könnte Russland dazu bringen, den Krieg zu beenden. Wie könnte China seinen Einfluss auf Russland denn eigentlich geltend machen?
Ja, das wäre tatsächlich recht einfach, wenn sich China den westlichen Sanktionen anschließen würde. Dann hätte Russland auf einmal keinen Markt mehr für sein Öl und Gas und dann würde es tatsächlich eng, weil dann die Finanzmittel für den weiteren Krieg fehlen würden. Außerdem kommen über China doch auch noch wichtige Waffenbauteile. Und wenn China auch da den Hahn zudrehen würde, dann würde Moskau wahrscheinlich ziemlich schnell die Luft ausgehen.
Spannend, Jörg Endres in Peking. Zum Ende machen wir mal einen Strich drunter. Was würdest du sagen? Liegt es im westlichen Interesse, China mit einzubeziehen bei den vielen ungelösten internationalen Fragen? Ist China ein ehrlicher Vermittler oder folgt es am Ende doch nur knallhart seinen eigenen Interessen?
Also China einzubeziehen ist sicherlich im westlichen Interesse, denn China ist einfach ein wichtiger Global Player im Moment. Die Frage ist, inwiefern lässt sich China einbeziehen und inwiefern stehen die Interessen des Westens und Chinas gegeneinander? Beziehungsweise muss man sagen, vor allem die Interessen der USA und China, denn das scheint so ein Dreh- und Angelpunkt in vielen geopolitischen Konflikten zu sein. Die Frage ist, China ein ehrlicher Vermittler? Da kann man sicherlich sagen, oft steckt auch ein machtpolitisches Kalkül dahinter. Wir schauen noch mal auf die Hamas-Einigung. Das ist also ein sehr vages Papier. Da sehen viele Beobachter vor allem die Bilder, die China in die Welt senden will, als wichtig an. Schauen wir auf den Ukraine-Konflikt. Da gibt es immer wieder Ankündigungen von Friedensplänen, die aber dann doch eher das widerspiegeln, was die russische Seite möchte. Also China hat da sicherlich seine eigenen Interessen, versucht auch jetzt zum Beispiel mit den BRICS-Staaten ein Zusammenschluss von Schwellenländern, ein Gegengewicht zu den, wie China meint, von den USA dominierten G7 zu schaffen. Also da versucht China schon auch seine eigenen Strukturen in der Welt aufzubauen. Vielleicht ist es auch so eine Art chinesisches De-Risking, wenn man so will, weil man einfach nicht von den USA abhängig sein möchte, die ja ganz deutlich klar gemacht haben, dass sie China als Rivalen und auch Herausforderung sehen. Zugleich versucht es natürlich mit diesen Vermittlungsinitiativen eine eigene Öffentlichkeit zu schaffen, zum Beispiel in den UN, in der Generalversammlung, um einfach mehr Staaten auch gerade aus dem globalen Süden auf seine Seite zu ziehen und sich vielleicht auch als Fürsprecher der Länder vom globalen Süden zu präsentieren.
Jörg Endres, unser ARD-Korrespondent in Peking. Vielen Dank fürs spannende Gespräch.
Ich danke dir.
Ja, vielen Dank, Jörg Endres, unser Korrespondent in Peking und auch an Wassily Gollot, unser Korrespondent in der Ukraine. Das war unser Weltspiegel-Podcast. Wenn euch China weiter interessiert, dann habe ich noch einen Hörtipp für euch, den Podcast Welt macht China. Was macht China eigentlich zur Weltmacht und was macht China mit der Welt? Um all das geht es im ARD-Podcast Welt macht China. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondentinnen und Experten schaut in und auf das riesige Land und räumt nebenbei mit einigen Klischees auf. Welt macht China findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Dieser Podcast wurde aufgezeichnet am 1. August 2024. Wir freuen uns, wenn ihr den Weltspiegel abonnieren wollt. Auf unserem Kanal findet ihr jede Woche eine neue Folge mit den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten, die für uns aus allen Regionen dieser Welt regelmäßig berichten. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. In der Redaktion waren Nils Kopp und Julia Schuster. Produziert hat Anja Beusterin und ich sage auch Dankeschön fürs Zuhören. Philipp Abresch. Ciao.